Was heißt es eigentlich, dass der Straßenstrich plötzlich vielerorts wie leergefegt ist? Diese Frage treibt eine Hamburger Streetworkerin um und auch Katharina Felke. Sie hat zusammen mit WDR und SZ und internationalen Kolleginnen ein Jahr lang zum Thema Prostitution und Menschenhandel recherchiert. Digitalisierung und Vernetzung haben das Geschäft rund um den Sex komplett verändert. Die organisierte Kriminalität weiß das sehr gut zu nutzen. Wie und warum, das hört ihr heute bei 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Hallo Katharina.
Hallo.
Mein Name ist Viktoria Koopmann. Heute ist Freitag, der 5. April.
Maria ist eine junge Frau, die gerade Abitur gemacht hat. Sie lebt in Rumänien. Maria, ich möchte gleich zu Beginn sagen, das ist nicht ihr echter Name. Wir haben uns aber entschieden, zu ihrem Schutz und auch zum Schutz ihres Umfelds einen anderen Namen jetzt zu verwenden. Sie hat, sagen wir mal, einen schwierigen familiären Hintergrund. Also die Familie hat schon finanzielle Probleme. Der Vater ist gewalttätig. Und Maria sitzt vor Facebook und bekommt eine Freundschaftsanfrage. Nimmt die sofort an, beginnt dann mit einem Mann zu sprechen, den wir jetzt hier Cornel nennen wollen. Und der fragt sie dann, wie heißt du eigentlich und wie alt bist du und wo lebst du und gehst du noch zur Schule? Und sie beantwortet die ganzen Fragen und es entwickelt sich daraus ein Gespräch. Und man muss eigentlich sagen, relativ schnell für Maria auch, ist das dann schon eine Art, ich nenne sie jetzt, digitale Beziehung, die die beiden miteinander führen. Da ist ein Mann auf der anderen Seite, der hört ihr zu, da hat sie das Gefühl, der interessiert sich für sie, der steht ihr bei. Maria hat nämlich einen ganz großen Traum, sie will die Erste in ihrer Familie sein, die einen Uniabschluss hat. Und steht da total, also ist wirklich auch von dem, würde ich sagen, im positiven Sinne so angetrieben. Also sie hätte sich zum Beispiel vorstellen können, Lehrerin zu werden. Das ist aber, wie gesagt, sehr schwer. Ja? Also die Mutter unterstützt das, der Vater wäre eher dafür, sie soll jetzt mal arbeiten gehen, sie soll irgendwo beginnen zu putzen. Dann plötzlich taucht da ein junger Mann auf, der sagt, ich hol dich da raus. Der lebt, also auch jemand, der aus Rumänien stammt, der aber zu diesem Zeitpunkt in München lebt und der sagt, ich komme und ich hol dich. Und ich nehme dich mit und wir schaffen das alles gemeinsam.
Also die beiden haben sich noch nie gesehen, aber es entwickelt sich so eine enge Beziehung, dass er sagt, ich hol dich.
Genau, also und man muss sich jetzt vorstellen, das passiert innerhalb von 2 Wochen. Das ist wahnsinnig schnell und er kommt tatsächlich. So, also er kommt dann, sie treffen sich, sie gehen auch ein paar Mal aus in Rumänien und er sagt dann relativ schnell, pack jetzt all deine Sachen, sag deinen Eltern nichts, wir hauen jetzt ab, wir fahren nach Deutschland. Sie macht das auch tatsächlich. Also man muss sich vorstellen, alles, was sie besitzt, hat sie in Tüten, in Taschen, in Koffer gepackt und karrt das ganze Zeug quasi in sein Auto und sie hauen dann ab. Und dann sagt sie doch, sobald wir eigentlich die Grenze zu Ungarn überschritten hatten, hat es sich plötzlich sehr schnell geändert. Also er war vorher sehr lieb, er war sehr aufmerksam, er hat sie umarmt und plötzlich ist er sehr aggressiv. Er schreit mit ihr, er will keine Pausen machen, er will jetzt durchfahren nach München. Sie sagt, sie hat Hunger und Durst, er sagt, sie soll sich nicht so anstellen. Sie kommen dann in München an, in dieser Wohnung, in der sie laut seinen Aussagen gemeinsam ja leben wollen. Also die Wohnung muss sehr, sehr schmutzig und unordentlich gewesen sein. Er wirft dann Bierflaschen an die Wand und sagt, sie soll die Scherben aufräumen und sperrt sie am nächsten Tag auch ein, während er in die Stadt geht. Er sagt dann zu ihr nach ein paar Tagen, so, du prostituierst dich jetzt. Und wenn du das nicht willst, dann werfe ich dich aus dem Fenster. Oder ich verkaufe dich an einen Albaner.
Ich würde gern an dieser Stelle einmal kurz über die Begriffe sprechen. Wir sagen Prostitution. Es gibt auch die Begriffe Sexarbeit oder Sexwork. Und diese Begriffe mit ihren jeweiligen Herleitungen und Begründungen, die haben auch verschiedene Funktionen oder Bedeutungen. Welchen der Begriffe verwendest du oder verwenden wir hier in dieser Recherche?
Also wir haben uns dafür entschieden, eine ganz klare Linie zu setzen zwischen Sexarbeit, die in Deutschland legal ist und auch erlaubt ist, solange sie freiwillig durchgeführt wird. Mhm. Und dann gibt es den Begriff Zwangsprostitution. Mhm. Zwangsprostitution ist auch tatsächlich ein Straftatbestand. Mhm. dem liegt quasi, also da liegt der Hintergrund nahe zu sagen, es wird eine Situation ausgenutzt. Mhm. Ja, also kann auch eben ökonomisch sein, finanziell. Oder jemand ist komplett fremd in einem Land, also dass die Hilflosigkeit einer Person ausgenutzt wird, um sie dazu zu zwingen, Sex mit jemandem zu haben.
Und genau das ist ja auch im Fall von Maria R. passiert.
Genau. Und dann gibt es natürlich noch einmal den überbordenden Begriff, nämlich den Menschenhandel zur sexuellen Ausbeutung. Auch das ist ja Maria passiert.
Diese Geschichte von Maria, wie stellvertretend ist die? Ist das eine gängige Praxis, um junge Frauen in die Prostitution zu bringen?
Also die ganz klare, einfache Antwort ist ja. Anne Wiekhorst ist Sozialarbeiterin für eben eine Fachberatungsstelle in Hamburg für das Projekt Fair Love, die sich tatsächlich darauf spezialisiert haben, zu sagen, diese Methode, dass Männer, vor allem jungen Frauen, die große Liebe vorspielen und gezielt nach diesen Frauen zu suchen, das heißt ja Loverboy.
Also alles wird digitaler, vor allem die Anwerbung, die hat früher ganz direkt funktioniert und jetzt eben ganz stark übers Internet.
Das ist der Bereich, wo früher eher minderjährige und junge erwachsene Frauen gestanden haben, um sich zu prostituieren. Und dieser Bereich ist für uns heutzutage nicht mehr wirklich sichtbar und schwer zugänglich, weil sich der Bereich der minderjährigen Prostitution, sprich Menschenhandel von Minderjährigen, eher ins Internet verlagert hat.
Das ist jetzt nicht komplett neu, das hat sich angebahnt, aber es hat sich durch die Corona-Pandemie so massiv ins Digitale verlagert.
Denn da konnte man nicht sowohl in Bordellen als auch auf dem Straßenstrich offen danach suchen.
Genau, also viele Bordelle waren einfach zu, einige von denen haben nie wieder aufgemacht. Und dann gibt es einen Bereich, der bisher wenig beleuchtet worden sind, und das sind Online-Anzeigen. Und das haben wir uns angeschaut, vielleicht ein bisschen zum Hintergrund dieser Recherche, das haben jetzt nicht nur wir, NDR, WDR und Süddeutsche Zeitung in Deutschland gemacht, sondern wir haben gemeinsam mit europäischen Partnern an diesem Thema gearbeitet, weil... Wie, finde ich ja auch schon, der Fall von Maria zeigt, dass sehr oft grenzüberschreitend stattfindet.
Du meinst geografisch?
Ja, genau. Also dass ja zum Beispiel, um bei Maria zu bleiben, Maria kommt aus Rumänien, Cornel kommt aus Deutschland und holt sie rüber nach Deutschland. Also dass das nicht nur innerhalb eines Landes bleibt, sondern dass da wirklich über die Grenzen hinweg eigentlich, ich nenne es jetzt, operiert wird. Die EU-Kommission hat quasi im Bereich des Menschenhandels eine eigene Definition, einerseits von Herkunftsländern, das wäre jetzt zum Beispiel Rumänien im Fall von Maria, und dann von Zielländern, das ist Deutschland. Und wir haben mit dieser Definition gearbeitet und haben gesagt, wir möchten uns auf 6 osteuropäische Länder fokussieren, darunter dann beispielsweise Bulgarien, Ungarn, aber auch Rumänien, wie dort gezielt für Sexarbeit geworben wird, um dann nach Westeuropa zu kommen. Und haben dann insgesamt 33 Websites gefunden, in denen Online-Anzeigen geschaltet werden.
Und wie wird das gemacht?
Also man muss sich vorstellen, diese Websites sind einerseits einfach die Online-Auftritte zum Beispiel von einer rumänischen Zeitung, aber auch sehr, sehr einschlägige Portale. Also da wird dann von erotischen Anzeigen gesprochen. Also es ist sehr schnell klar, worum es geht. Es fällt nur nicht der Begriff Sexarbeit oder Prostitution. Und in diesen Anzeigen wird dann, ich finde, in sehr blumigen und auch glamourösen Worten dafür geworben, dass man doch nach Deutschland kommen soll. Also da heißt es dann, es ist alles legal, absolute Diskretion, es ist sauber, es werden Hygieneartikel und Handtücher zur Verfügung gestellt, man kann dort gratis wohnen, man verdient 10.000 Euro im Monat, und wenn du einen Freund hast und der braucht auch irgendwie eine Wohnmöglichkeit, kein Problem, der kann auch kommen, und es ist alles flexibel und wir sind freundlich und es gibt keine versteckten Kosten. Also so ein richtiges Gesamtpaket eigentlich von, du sprichst die Sprache nicht, kein Problem, wir kümmern uns. Du weißt nicht, wie du herkommst, kein Problem, kümmern wir uns auch. Du musst eigentlich nur kommen. Ne? So, alles andere wird dir zur Verfügung gestellt. Und dann verdienst du wahnsinnig viel Geld.
Man könnte jetzt denken, das sei naiv, das zu glauben. Aber ganz so naiv finde ich es gar nicht. Denn schließlich kann man ja viel Geld verdienen mit Sexarbeit oder Prostitution.
Genau, und ich finde, der springende Punkt ist eben, wie offen wird kommuniziert, du musst einen großen Teil noch abgeben. Und das ist zumindest, was diese Inserate betrifft, oft nicht der Fall. Also da hast du dann das Gefühl, ich kann tatsächlich, also wir haben Summen gesehen, 10.000, 20.000, in manchen Anzeigen ist sogar suggeriert worden, man könne Millionen an Euro im Monat verdienen. Und dann kommst du vielleicht aus, also hast du einen Hintergrund, wo es vielleicht finanzielle Probleme gibt, vielleicht möchtest du auch deine Familie damit unterstützen. Also es gibt ja viele Gründe, wieso das auch so ein Angebot für jemanden attraktiv wirken kann.
Du sprichst von den Anzeigen. Wie viele davon habt ihr euch angeschaut?
Dass man insgesamt mehr als 45.000 Anzeigen. Wir können natürlich nicht sagen, hinter wie vielen dieser Anzeigen tatsächlich sexuelle Ausbeutung steht oder nicht. Ja, also wir haben auch gesehen, Bordellbetreiber nutzen das auch, um gezielt für Deutschland zu werben. Das heißt, es kann sowohl sein, dass jemand, der das freiwillig machen möchte, tatsächlich darauf antwortet und das nutzt.
Konntet ihr auch mit Frauen sprechen, die euch mehr über solche Anzeigen sagen konnten?
Wir haben mit einer Sexarbeiterin gesprochen, die wir für unsere Berichterstattung Sabina nennen wollen. Das ist eine Frau, die auch aus Rumänien kommt und mittlerweile seit 8 Jahren in dem Bereich tätig ist. Wir haben sehr, sehr lange nach Menschen gesucht, die mit uns sprechen würden. Ich muss ehrlicherweise auch sagen, es war teilweise wahnsinnig frustrierend, weil es sehr, sehr schwer ist. Also wir haben sehr viele Absagen bekommen. Ich bin auch, stundenlang mit Zügen in eine Stadt gefahren, um jemanden zu treffen und die Person ist dann nicht erschienen. Und das ist uns oft passiert in dieser Recherche. Also ich will nicht über Sexarbeit oder Prostitution sprechen aus meiner Welt heraus. Und da muss ich ja ganz offen sagen, ich habe überhaupt keine Ahnung, weil ich habe in dem Bereich noch nicht gearbeitet. Sondern ich will ja mit den Menschen sprechen, die davon betroffen sind und die eine Ahnung haben. Umso mehr hat es uns dann gefreut, dass wir Sabina getroffen haben. Und wir haben ihr diese Anzeigen gezeigt, eine Auswahl auf Rumänisch, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie schätzt denn du das ein? Und Sabina hat schon gesagt, naja, also ehrlicherweise, wenn du eine junge, hübsche Frau bist, du kannst schon 10.000 Euro im Monat verdienen. Ja? Also so abwegig ist das nicht. Aber diese Idee, die in diesen Anzeigen suggeriert wird, zu sagen, das bleibt alles bei dir, das ist absolut gelogen. Es winkt für dich das große Geld und es gibt keine Extrakosten. Und du kannst vielleicht noch wo gratis wohnen. Da hat sich sowieso, weißt du, so aufgelacht und gesagt, das gibt's einfach nicht. Ja? Das ist komplett unrealistisch.
Was passiert denn mit den Frauen, die nicht freiwillig hier sind, die vielleicht wie Maria über Social Media von Männern angeworben worden sind?
Wenn du dann nach Deutschland kommst und nehmen wir jetzt an, wir bleiben bei dem Fall, dass dir eine schöne Welt quasi versprochen wurde, die sich dann realiter als nicht so schön herausstellt. Dann haben wir auch wieder mit Anne Wiekost gesprochen, das ist die Sozialarbeiterin in Hamburg, die uns dann erzählt hat, ja, oft ist das erste Geschenk dann eigentlich ein Zweithandy.
Über dieses Handy werden die Mädchen getrackt, werden auch an Apartments Wohnungen gebunden. Die Mädchen werden 24/7 überwacht und es findet nochmal eine andere Form von Bindung statt oder Abhängigkeit, die da geschaffen wird durch die Loverboys, / Zuhälter.
Das geht aber auch, indem die Frauen permanent einfach mit ihren Zuhältern WhatsApp-Nachrichten austauschen müssen und sagen müssen, wo bist du gerade? Und ja, der Freier ist jetzt da. Ja, wir sind jetzt fertig. Ja, jetzt kann der Nächste kommen.
Also das heißt, die Anwerbung findet digital statt. Die Abwicklung, Überwachung, das alles ist digitaler geworden. Das ist natürlich so eine Entwicklung im Laufe der Zeit.
Genau. Das Internet vereinfacht das halt enorm für MenschenhändlerInnen. Also das Schwierige in dem Bereich ist, dass es sehr wenige oder kaum belastbare Zahlen gibt. Der KOK, das ist der bundesweite Koordinierungskreis gegen Menschenhandel, die haben aber schon 2022 eine Studie herausgebracht. Die Studienautorin heißt Dorothea Czarnecki. Und die hat sich wirklich auf diesen Bereich Menschenhandel und Digitalisierung spezialisiert und hat untersucht, inwieweit findet das zunehmend online statt.
Polizei sagt, es gibt eigentlich so gut wie keinen Fall mehr, wo das Internet in irgendeiner Form keine Rolle spielen würde.
Es hat davor wirklich Organisationen und viele Menschen gebraucht, um allein diese ganze Logistik, ja, zu stemmen von ich werbe jemanden an, dann nehme ich dich mit, ich bringe dich über die Grenze woanders hin, dann müssen dort ja auch wieder Menschen sein, die dich entgegennehmen, die dich einführen und die dich dann kontrollieren.
Viel von Logistik, die vorher von individuellen Menschen tatsächlich abhing, lässt sich jetzt sehr schnell vom Menschensofa aus des Menschenhändlers durchführen. Und es bedarf keinen großen Organisationen mehr, sondern individuelle Personen können auch im Kreise von 2-3 Leuten im Prinzip dann auch im Menschenhandel international durchführen, mit Hilfe des Internets. Ich glaube, das ist der entscheidendste Punkt.
Und das ist ja nicht nur ein Vorteil für Menschenhändler, weil sie weniger Manpower sozusagen brauchen, um das zu organisieren, sondern sie müssen ja auch weniger dann im öffentlichen Raum kontrollierbar stattfinden, ne? Sondern es ist ja dann eben eher im Geheimen möglich, oder?
Genau, das geht Hand in Hand, ja. Also dann muss man sagen, durch die Corona-Pandemie, wir hatten das vorher schon angesprochen, hat es sich massiv eigentlich von der Straße, vom öffentlichen Raum ins Private verschoben. Also dass dann oft Privatwohnungen, Hotelzimmer oder Airbnb-Wohnungen dafür genutzt wurden. Und das wiederum geht wieder Hand in Hand mit dieser ganzen Digitalisierung. Also so das eine bedingt eigentlich das andere. Und das ist jetzt einfach massiv. Und damit kämpfen dann natürlich Sozialarbeiterinnen wie Anne Wiekhorst.
Wir kommen viel schwieriger an Mädchen und junge Frauen ran, weil die eigentlich aus dem öffentlichen Raum nahezu verschwunden sind.
Aber damit kämpfen natürlich auch Ermittlungsbehörden.
Welche neuen Kompetenzen brauchen oder haben die da? Was müssen die machen, um das anzupassen?
Naja, fairerweise muss man sagen, ich sage jetzt spezialisierte Einheiten, wie es sie zum Beispiel im Bundeskriminalamt gibt, die haben die Online-Tools, um auch digital nach Hinweisen zu suchen. Also wenn wir sagen, es findet alles immer mehr quasi im digitalen Raum statt, dann hinterlassen natürlich auch TäterInnen dort Spuren. Ja? Indem sie zum Beispiel, hat uns auch wiederum Czarnecki, die Wissenschaftlerin, erzählt, auch sehr gerne und öffentlich dann auf Facebook posten, ich sage jetzt, welche fetten Autos sie haben und wo sie irgendwie vor welchen Wohnungen und Häusern sie stehen. Also wenn diese ganze Anwerbung online stattfindet, kann man sich natürlich auch denken, dass dort dann natürlich auch Beweise gesichert werden. Das Problem ist allerdings, dass abseits von diesen spezialisierten Einheiten, wie wir sie zum Beispiel im Bundeskriminalamt haben, also in der Breite der Polizei, wo ich dann vielleicht auch als Betroffene als erstes aufschlage, ne? Wenn mir was passiert, renne ich ja nicht gleich zum BKA, sondern ich gehe wahrscheinlich in die nächste Polizeistation, wenn ich sie finde, dass dort in der Breite das Wissen fehlt. Also wirklich diese Expertise zu sagen, was kann man denn eigentlich alles mit dem Internet machen? Ja, also welche Möglichkeiten existieren überhaupt für die Kontrolle, für die Überwachung? Und da hat uns die Wissenschaftlerin Czarnecki halt gesagt, wenn man diese ganze Welt nicht versteht, ja, gar nicht weiß, wie diese Mechanismen funktionieren, und dieses Know-how fehlt halt leider oft bei Staatsanwaltschaften, aber auch bei Gerichten und eben PolizistInnen vor Ort, dann kann man die ganzen technischen Möglichkeiten, die es gibt, ja auch gar nicht anwenden.
Wir sehen in der Praxis, wie sehr das Internet an Fahrt gewinnt in Menschenhandelsfällen und in der Praxis, wie langsam die Fortbildung von Polizei- und Strafermittlungsbehörden ist, was Ermittlungsmöglichkeiten im digitalen Raum angeht. Da klafft die Lücke extrem.
Und dann kommt noch hinzu in dieser ganzen Bewegung, dass viele Frauen sehr häufig die Stadt wechseln. Das heißt, das haben wir auch in unseren Gesprächen sehr, sehr oft gehört, da ist dann jemand für maximal 2 Wochen in einer Stadt und dann ist die wieder weg.
Oh, das ist wirklich sehr kurz.
Und dann versuch mal, in diesen 2 Wochen diese Menschen zu finden, dann musst du ein Vertrauen zu denen aufbauen. Ja, also sage ich dann, oft sind das Menschen, das ist zumindest das, was uns Fachberatungsstellen erzählt haben, die jetzt auch nicht unbedingt, wie soll ich sagen, das beste Bild von Behörden haben, ja, einfach aus ihren Ländern heraus, die dann auch erstmal kritisch sind. Und ich weiß auch gar nicht, wenn jetzt ein Polizist auf mich zukommt in einem fremden Land und mit mir plaudern will, weiß ich nicht, ob ich dem gleich alles erzähle, ne, wie es mir so geht. Das heißt, du brauchst natürlich auch einfach Zeit, um zu sagen, ich lerne dich kennen, wer bist du eigentlich, wir schaffen eine Vertrauensbasis und dann wirst du mir vielleicht erzählen, mir geht's eigentlich nicht so gut, ja, ich habe Angst, aus den und den Gründen. Wie soll das in 2 Wochen funktionieren?
Warum ist das so? Warum sind es so kurze Zeiträume?
Ich überlege jetzt, wie ich das schön formulieren kann, aber ich glaube, ich kann es nicht schön formulieren. Das, was wir gehört haben in unseren Gesprächen, ist tatsächlich, man will einfach alle 2 Wochen neue Gesichter sehen. Es ist die Nachfrage. Du kannst als Frau wesentlich mehr Geld verdienen, wenn du alle 2 Wochen in einer neuen Stadt bist, wo du dann quasi auch neu für die Männer dort deine sexuellen Dienste anbieten kannst. Und insofern, und das möchte ich jetzt aber auch quasi nicht alles über einen Kamm scheren, es gibt natürlich auch Sexarbeiterinnen, die das machen, weil sie einfach wissen, ich sage es jetzt ganz platt, ja, Nachfrage, da kann ich einfach mehr Geld verdienen. Aber es gibt natürlich auch Zuhälter, die das ausnutzen und daher quasi die Frauen, die für sie arbeiten müssen, in sehr kurzen Abständen immer in andere Städte schicken, weil sie dann einfach mehr Kohle machen können.
Und das mit den verschiedenen Städten ist ja auch leichter umzusetzen, wenn das eben nicht so zentralisiert in einem Bordell ist es, glaube ich, nicht ganz so schnelllebig, wie wenn man einfach relativ verborgen ein Airbnb bucht oder so.
Genau, also auch einfach in diesem Privatbereich. Ja. Also Ermittlungsbehörden sprechen da, die nennen das dann Wohnungsprostitution. Also eben quasi raus aus den Bordellen in diesen immer wieder vermehrt privaten Bereich.
Und auch da sehen wir also wieder diese Entwicklung, diese Verschiebung ins Digitale und ins Dezentrale, Verborgene auch.
Also das ist eins der großen Probleme, auf das wir immer wieder hingewiesen worden sind, zu sagen, einerseits, wenn so eine große Bewegung stattfindet, ja, dass teilweise die Städte oft gewechselt werden, andererseits aber auch, wenn die Mädchen überwacht werden, getrackt werden, dass immer mehr ins Digitale sich bewegt, ist wahnsinnig schwierig, dass wir dann einen Kontakt zu diesen Menschen aufbauen können. Also der direkte Kontakt ist ja das Wichtigste, wenn du jemanden, der sexuell ausgebeutet wird, helfen willst, da rauszukommen. Und dann sind die aber plötzlich nicht mehr da. Was machst du dann? Und einige Fachberatungsstellen versuchen, sich, ich sage jetzt, den aktuellen Gegebenheiten anzupassen.
Also wir bieten oder machen mittlerweile auch Online-Straßensozialarbeit, sprich wir schreiben Frauen, junge Frauen gezielt auf Online-Portalen an und wir schreiben explizit Freier bzw. Kunden an. Wir haben einen Online-Freier-Flyer entwickelt, um zum einen zu sensibilisieren für das Thema Menschenhandel.
Aber fairerweise muss man auch sagen, das funktioniert im Großen und Ganzen bisher mit mäßigem Erfolg. Weil da natürlich, also nur als Beispiel, hinter Werbeanzeigen, die geschaltet werden, ja, also wo dann quasi Frauen beworben werden, die ihre sexuellen Dienste anbieten, wenn das nicht freiwillig funktioniert, steht hinter diesen Nummern dann oft auch nicht diese Frau, die dort quasi in dieser Werbeanzeige erscheint, sondern dann sind es Zuhälter.
Habt ihr auch mal mit den Behörden darüber gesprochen? Was sagen die dazu?
Wir haben auch mit Ermittlungsbehörden gesprochen und Menschen, die dort arbeiten. Und die haben tatsächlich gesagt, diese Verschiebung ins Digitale, das ist natürlich klar, dass das passiert. Dem möchte man sich auch entsprechend widmen. Aber das braucht halt alles Zeit, Geld und geschultes Personal. Und da klemmt es oft noch an den Ressourcen.
Prostitution wandert ins Digitale ab. Die Behörden kommen nicht richtig hinterher und Streetworkerinnen wie Anne Wiekhorst kommen schwerer an Betroffene ran. Was tun Staat und Gesetzgeber dagegen?
Also wir haben ja in Deutschland ein Gesetz, das ist das Prostituiertenschutzgesetz, das ist seit 2017 in Kraft, sodass Sexarbeit, wenn sie freiwillig gemacht wird, erlaubt ist. Dafür gibt es aber quasi Prozesse. Das heißt, man muss sich zum Beispiel bei den Ordnungsämtern vor Ort anmelden.
Ja, das war 2017 ein großer Vorstoß. Es ging eben genau darum, Prostitution aus einem Dunkelfeld rauszuholen, eine Sichtbarkeit zu erschaffen und damit auch eine größere Sicherheit für die Frauen, zum Beispiel was Sozialversicherung, Krankenversicherung und andere Absicherungen angeht. Es ist seitdem aber ziemlich umstritten, oder?
Genau, aber in dem Fall muss man sagen, für Maria greift dieses Gesetz, weil Connell sagt, ich möchte, dass du hier als Prostituierte arbeitest, du musst dich mal legal anmelden. Sie möchte am Anfang nicht, sie wehrt sich, aber er besteht darauf, also geht sie dahin. Sie ist dann zu diesem Termin gegangen. In München ist das das Kreisverwaltungsreferat, wo du dich anmelden musst. Und die Mitarbeiterin dort war zum Glück entsprechend geschult, dass sie sich im Gespräch gedacht hat, das ist irgendwie komisch. Also ich habe das Gefühl, oder ich bin mir zumindest nicht sicher, ich weiß nicht, ob die das freiwillig macht, und hat dann eine Sozialarbeiterin von einer Fachberatungsstelle hinzugezogen. Die hat dann mit Maria gesprochen und hat dann auch, also so erzählt es zumindest Maria heute, ihr quasi ganz genau aufgeschlüsselt, was ist denn eigentlich Menschenhandel und wie schaut da eigentlich so der Prozess aus? Ja? Also wie wird da Vertrauen aufgebaut? Was gibt es da quasi für Abschnitte? Und Maria sagt, ich bin da gesessen und habe mir gedacht, das bin ja ich und das auch und das auch. Und sie sagt auch, ich habe mich gar nicht als Opfer von Menschenhandel gefühlt. Ja, ich habe das Gefühl gehabt, ich werde betrogen. Ja, ich bin betrogen worden. Und dann ging es sehr schnell. Also in dem Moment ist dann die Entscheidung gefallen, okay, wir fahren zu dieser Wohnung, wir holen dein ganzes Zeug, wir holen dich da raus.
Also das, was vorher Cornell ihr versprochen hat, nur diesmal wirklich.
Ja, kann man eigentlich sagen. Die sind dann dorthin gefahren, haben ihr ganzes Zeug zusammengepackt. Ich meine, die Zeit danach war nicht, also ich möchte das überhaupt nicht beschönigen, das war natürlich nicht einfach und sehr schwer. Ja? Also dann auch zu sagen, wenn dir sowas widerfahren ist, wie verarbeite ich das? Ja? Das sind ja dann Opfer von Menschenhandel, das sind ja in vielen Fällen hochtraumatisierte Personen. Also auch da brauchst du ja wieder diese speziellen Schulungen, um zu wissen, wie kann ich Menschen in so einer schwierigen Situation bestmöglich helfen. Und bei Maria muss man sagen, also ich halte mich da an das, was sie uns erzählt hat, hat das so gut funktioniert, dass sie dann tatsächlich auch eine Strafanzeige gegen Cornell gestellt hat und dieser Mann letztendlich zu über 3 Jahren Haft ohne Bewährung verurteilt worden ist.
Wie geht's Maria heute? Was macht ihr heute?
Maria hat tatsächlich studiert, hat dann soziale Arbeit in Rumänien studiert, hat dann unter anderem auch ein Praktikum bei dieser Fachberatungsstelle in München gemacht, die ihr damals geholfen hat.
Also die hat es geschafft. Die hat es nicht nur da raus geschafft, die hat ihren Traum verwirklicht und die ist auf der anderen Seite und hilft jetzt auch noch anderen Frauen, denen das passieren kann.
Aber natürlich muss man sagen, also der Preis, den sie dafür gezahlt hat, ist schon noch sehr hoch. Also ich freue mich total, dass das funktioniert hat, aber das ist ein Einzelfall und trotzdem, glaube ich, wünscht man ja niemanden, dass er quasi diese Erfahrungen machen muss, um dann irgendwie am Ende doch noch irgendwie seinen Traum erfüllen zu können. Und dann muss man natürlich auch sagen, so wie Maria geht's nicht allen Personen.
Kannst du ein Fazit ziehen? Nach eurer Recherche?
Ich glaube, ganz persönlich für mich hat mich das nachhaltig beschäftigt, was uns eben die Wissenschaftlerin Czarnecki erzählt hat, dass es viel zu oft noch immer an der Aussagebereitschaft der Opfer hängt und eigentlich alles da ist, um diese Situation zu ändern, um die Menschen zu entlasten. Und man das nur, unter Anführungszeichen, in die Praxis umsetzen muss. Und das ist, finde ich, ein Problem, das eben auch bis dato gesetzlich nicht gelöst worden ist. Wo es dann natürlich auch vor Ort an den Ressourcen fehlt. Also dass eben alle Behörden in diesem Prozess entsprechend ausgestattet sind, entsprechend geschult sind, um überhaupt mögliche Opfer von Menschenhandel zur sexuellen Ausbeutung zu erkennen. Die Beweise zu sichern, dass es dann zu Ermittlungen kommen kann, Betroffene dementsprechend aber auch durch diesen ganzen Prozess zu begleiten und zu unterstützen. Also ich habe so das Gefühl, wir kommen eigentlich immer wieder, oder zumindest ist das, was ich aus den Gesprächen und dieser Recherche mitgenommen habe, wir kommen eigentlich immer wieder an den Punkt, dass man sagt, es ist eigentlich sehr viel schon da, man müsste es nur umsetzen und es klemmt an den Ressourcen.
Katharina, vielen Dank, dass du uns davon erzählt hast.
Danke für die Einladung.
Bis bald. Ciao.
Ciao.
K Katharina Felke hat recherchiert, wie sehr sich Zwangsprostitution ins Digitale verschoben hat. Zusammen mit Nadja Mitzkat und Daniel Drepper vom NDR, Paulina Milling vom WDR und Lea Weinmann von der Süddeutschen Zeitung. Und sie haben recherchiert, wie viel schwerer es dadurch für Beratungsstellen und Ermittlungsbehörden geworden ist, Betroffenen zu helfen. Ihre Recherche findet ihr auch auf tagesschau.de. Den Link packen wir euch in die Shownotes. Autorin dieser Folge ist Nicole Ahles. Mitgearbeitet hat Stefan Beuting. Produktion Viktor Weresch, Pia Janssen, Jacqueline Bretschek, Konrad Winkler und Christine Dreier. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lim. 11KM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Wir sind zu Hause in der ARD Audiothek und überall, wo ihr Podcasts hört. Lasst uns gerne ein Abo da, dann verpasst ihr keine Folge mehr. Wir hören uns. Mein Name ist Viktoria Koopmann. Tschüss.